Strange and Charming, ein Podcast von Physikerinnen und Physikern über das Leben in der Wissenschaft. Mein Name ist Robert Harlander von der RWTH Aachen. Ich bin Professor für theoretische Teilchenphysik und wir machen heute einen Podcast zusammen mit dem Alexander Lenz von der Universität in Siegen. Wir sind beide Mitglieder des CRC oder Sonderforschungsbereich SFB zusammen mit Karlsruhe, Siegen, Aachen und Heidelberg. Und da forschen wir an Präzisionsphysik am Large Hadron Collider. Da kommen wir vielleicht auch später noch genauer drauf zu sprechen. Erstmal hallo an Alex.
Hallo Robert.
Und wir möchten heute so ein bisschen über verschiedene Themen auseinandersetzen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Du bist ja eben jetzt Professor für theoretische Physik in Siegen. Noch gar nicht so lang, weiß gar nicht, 3 Jahre oder so. Und da würde mich mal irgendwie interessieren und vielleicht auch die Leute, die uns zuhören, wie es überhaupt dazu gekommen ist. Und da würde ich mal sagen, wir fangen einfach mal bei Adam und Eva sozusagen an. Also du kommst ja offensichtlich aus Bayern, von deinem Dialekt, da haben wir schon mal was gemeinsam. Und vielleicht kannst du mal erzählen, wie es sozusagen dazu kam, dass du ins Physikstudium reingerutscht bist.
Genau, also ich bin im Bayerischen Wald aufgewachsen, wirklich in einem sehr kleinen Dorf. Wir hatten 50 Einwohner, war eher von Landwirtschaft geprägt. Und mich hat das Gefühl, ich habe schon immer gern Bücher über Astronomie, Astrophysik gelesen. Meine Familie, das war aber wirklich eine Arbeiterfamilie. Meine Mutter ist 8 Jahre zur Schule gegangen. Also irgendwie daheim kommt man keiner so wirklich sagen, wie man das macht, in diesem Bereich um reinzukommen. Ich hatte dann im Gymnasium einen extrem guten Physiklehrer. Der hat selber immer an Mathe-Wettkämpfen teilgenommen, hat sich dann aber entschieden, Lehrer zu werden, zum Glück für uns. Und der hat mich schon geprägt. Also der hat uns gefordert, hat uns geprägt, hat auch weit über den Schulstoff hinaus Sachen angeschnitten. Ich weiß noch, als er das erste Mal die Schrödinger-Gleichung in Kugelkoordinaten aus dem Kopf an die Tafel geschrieben hat, das hat uns schon massiv beeindruckt. Wir hatten natürlich nicht viel Ahnung, was das ist, aber die Formeln waren beeindruckend. Nach der Schule war auch eher eine zufällige Entscheidung, habe ich dann an der TU München Physik studiert, was für mich eine extrem gute Entscheidung war. Hat ja ein sehr breites Gebiet, also gerade so am Ende vom Diplom oder während der Doktorarbeit kommt man zu den ganzen Max-Planck-Instituten gehen und dort Spezialvorlesungen hören. Und nach der Promotion.
Wie ist das? Also sozusagen, man fängt ja an mit dem Grundstudium und dann lernt man erstmal klassische Mechanik und so weiter. Und ja, sozusagen, was hat den Anlass dann zur Teilchenphysik gegeben? Also, oder war das von vornherein klar?
Eigentlich nicht. Also ursprünglich hat mich immer mehr Astrophysik interessiert. Es gab 2 Punkte. Zum einen habe ich beim Angel Burras Vorlesungen gehört. Das war dann auch mein Diplom- und Doktorvater und der konnte sehr gut Vorlesungen halten.
Über Teilchenphysik dann, oder?
Es waren Teilchenphysik-Vorlesungen, Spezialvorlesungen. Und zum anderen hatte ich bei Max Planck für Astrophysik nach Themen angefragt und die hatten hauptsächlich numerische Simulationen. Und numerische Simulationen haben mich nicht so interessiert. Und dann habe ich einfach beim Angel Diplomarbeit gemacht. Okay, nach Diplomarbeit hatte ich schon mehr Lust, Teilchenphysik zu machen und bin dann auch bei der Promotion dabei geblieben.
Auch bei Angel Burras dann?
Offiziell bei Angel Burras, ich habe nie mit ihm gearbeitet. Angel war an der TU München in Garching. Ich hatte meine Stelle am Max Planck für Physik, also am Werner-Heisenberg-Institut in der Stadt drin. Und de facto habe ich immer mit Uli Nierstedt, der war ein paar Jahre älter als ich, war am Ende der Doktorarbeit, als ich mit Diplomarbeit angefangen habe. Mit dem habe ich immer zusammengearbeitet. Und ansonsten war ich relativ unabhängig am Max-Planck-Institut, ohne Aufsicht, was ich sehr genossen habe.
Mittlerweile sowieso vom Betreuer zum Kollegen. Uli Nierstedt ist
genau.
Teil vom SFB.
Genau.
Und aha, und Promotion war dann also, nachdem es mit Angel Burras und Uli Nierstedt war, auch schon über sozusagen Flavorphysik. Das Thema hat sich bis heute durchgezogen.
Genau, das waren mein Promotionsthema war hauptsächlich QCD-Korrekturen, also Korrekturen der starken Wechselwirkung zu meinem Lieblingsprozess. Das ist die Mischung von neutralen B-Mesonen, also wo sich ein Elementarteilchen in sein Antiteilchen umwandeln kann. Den Prozess kann man messen und wir wollten den halt so genau wie möglich im Standardmodell bestimmen.
Gut, zum Fachlichen kommen wir vielleicht später noch. Also, du hast dann also Diplomarbeit, damals noch Diplomarbeit und dann und nicht die Masterarbeit, dann Promotion in München gemacht und wie ging es danach weiter?
Dann wusste ich nicht. Also es gab, ich habe nebenbei, neben Studium habe ich auch sehr viel Sport gemacht und ich hatte wirklich eine Zeit lang überlegt, ob ich professioneller Artist werde mit meiner Frau oder ob wir, die ist Ärztin, ob wir Standardberufe machen. Im Endeffekt haben wir uns für die Standardberufe entschieden. Ich habe auch Schicksal ein bisschen entscheiden lassen. Ich habe mich nur an drei Stellen beworben. Das eine war in Regensburg beim Valotti Braun, weil ich wusste, dass der neu berufen ist und jetzt eine Stelle hat. Die andere Stelle war beim Toni Pich in Valencia, weil ich gerne nach Spanien wollte. Und die dritte Stelle war auf Hawaii, weil ich noch nicht surfen konnte. Valotti hat mir dann den Zuschlag gegeben. Das war eine 3+3-Stelle. Was auf der einen Seite in unserem Gebiet jetzt nicht ganz ideal ist. Man ist 9 oder knapp 10 Jahre in München, da macht man den riesigen Ortswechsel um 120 Kilometer. Und in Regensburg bin ich dann aus familiären Gründen im Endeffekt 10,5 Jahre geblieben. Also es ist relativ ungewöhnlich bei uns, dass der erste Postdoc 10,5 Jahre dauert. Aber dafür konnte meine große Tochter an einem Ort ihre Gymnasialausbildung fertig machen und die ist mir heute noch dankbar dafür, dass wir das so hingekriegt haben.
Und deine Frau hat das alles mitgemacht, die ist dann von München nach Regensburg mit umgezogen.
Der erste Umzug war relativ easy, weil meine Frau, die hat damals ihre Facharztausbildung gemacht und die musste sowieso an verschiedene Orte und Kliniken, also die brauchte dann heilphysikalische Reha, neurologische Reha, dann brauchte die Chirurgie. Also das hat eigentlich ganz gut noch ins Konzept reingepasst. Die hat dann in Regensburg auch eine eigene Arztpraxis aufgemacht worden. Also mitmachen, das kam dann erst am Ende von Regensburg. Da wurde es dann ein bisschen hart.
Okay, weil.
Weil, naja, es waren 10,5 Jahre, ich brauchte eine permanente Stelle. Ich hatte dann drei temporäre Professuren. Eine war in Regensburg, eine war in Dortmund, eine war in München. Das heißt, da bin ich gependelt. Meine Frau und damals waren schon drei Kinder, die sind in Regensburg geblieben. Dann habe ich das Heisenberg-Stipendium bekommen, da war ich in Genf. Das war immer so über 14 Tage am Genf und 14 Tage daheim. Und das war der Zeitpunkt, dass mein kleiner Sohn 4 Jahre alt war und ich bin 3 Jahre davon gependelt. Der war schon immer sauer, wenn ich zurückkomme. Okay, ich hatte auch nicht verstanden, warum ich ständig weg bin. Und irgendwie haben wir gesagt, das muss sich ändern. Und dann kam das Angebot auf eine permanente Stelle nach England. Und dann haben wir alle Sachen gemeinsam gepackt und sind nach England umgezogen, was ein großer Schritt war. Also okay, für meine Frau neu vom Beruf her. Meine Kinder waren 4 und 8. Keiner von denen hat Englisch gesprochen. Die sind dann einfach in die englische Schule reingeschmissen worden. Aber das hat sich alles extrem positiv entwickelt.
Okay, wir sind zurück. Podcast mit Alex Lenz aus Siegen. Wir haben also jetzt gelernt, Diplom und Promotion in München an der TU mit Andrzej Buras. Promotion war dann 99 fertig, oder?
Genau.
Und dann also zu einer extrem langen Postdoc-Stelle nach Regensburg, 10,5 Jahre, was wirklich ungewöhnlich ist. Und gegen Ende dann mehrere temporäre Professuren in Heisenberg. Stipendium am CERN und letztendlich dann der Umzug mit der ganzen Familie nach England, nach Durham, denke ich, oder? Ins IP3, IP Cubed.
IPPP nach Durham, ganz oben im Nordosten Englands, fast schon an der schottischen Grenze, zumindest an der alten römischen Grenze am Hadrianswall.
Und ja, also so wie ich dich kenne und also seit ich dich kenne, weiß ich, dass du eine große Zuneigung zu England und insbesondere den dortigen Spezialitäten, nicht physikalischen Spezialitäten auch entwickelt hast. Vielleicht kannst du mal ein bisschen irgendwie erzählen über die Zeit in England. Also sozusagen irgendwie habe ich so schon den Eindruck, dass du da ein bisschen mit England zusammengewachsen bist, vielleicht auch physikalisch.
Genau, also IPPP ist das nationale Institut für Teilchenphysik in Großbritannien. Das ist ein sehr großes Theorieinstitut. Wir waren immer knapp unter 100 Mitarbeitern, also inklusive Doktoranden. Das war auch ein sehr breites Themengebiet, das da in der theoretischen Teilchenphysik abgedeckt wurde, mit einem Schwerpunkt auf QCD, auf Monte-Carlo-Rechnungen. Die Uni in
Du
Durham.
warst damals irgendwie, glaube ich, auch erste Generation, oder? Es war damals ganz neu, oder nicht? Nee.
Nein, nein, das waren IPPP 2003 oder 2002 gegründet worden.
Ah ja,
Nicht
okay.
10 Jahre später. So. Genau, Durham Universität, also Durham ist eine relativ kleine Stadt, hat so 70.000, 80.000 Einwohner, Universität 16.000 Studenten, also ist schon sehr von der Studentenschaft geprägt. Durham an sich ist auch eine unglaublich idyllische, schöne englische Stadt. Das ist UNESCO-Weltkulturerbe, hat eine alte romanische Kathedrale, da ist auch Teil vom Harry Potter gedreht worden. Also es ist wirklich ein Ort zum Wohlfühlen. Und es gab, wie gesagt, das Nationale Institut für Teilchenphysik. Es gab auch ein großes Kosmologie-Institut, das ICC, also Institute for Computational Cosmology, das von Carlos Frenk geleitet wurde. Genau, 2012 sind wir da angekommen. Die erste große Spannung war für uns natürlich, wie geht es den beiden Jungs? Die waren 4 und 8, die mussten, also auch mit 4 fängt man dort schon mit der Schule an, wurden in die englische Schule als mehr oder weniger einzige Ausländer, nicht englisch sprechende Schüler reingeworfen, aber das ist extrem gut gelaufen. Also nach einem Vierteljahr haben die angefangen zu sprechen. Die waren auch sehr schnell, sehr gut integriert und ja, haben sich im Laufe der nächsten 10 Jahre dann wirklich ein soziales Umfeld dort aufgebaut und waren glücklich. Also die waren auch nicht froh, dass wir irgendwann wieder aus England weggehen. Fachlich, ich habe dort also ganz unten auf der permanenten Stufe angefangen als Lecturer, bin dann zu Senior Lecturer, Reader, Full Professor befördert worden. Ich war bis über 5 Jahre stellvertretender Direktor vom IPPP. IPPP hat ja auch als Aufgabe, die ganzen wissenschaftlichen Aktionen in UK zu koordinieren. Also wir haben sehr viele Workshops, wissenschaftliche Austausche organisiert. Das war eine sehr intensive und eine sehr schöne Zeit.
Ich habe gesehen, auf deiner Webseite, dass du einen von den Workshops besonders featurest.
Ja, das ist meine Leidenschaft, die du schon auch ganz am Anfang angedeutet hast. Ich habe während meiner Münchner Zeit entdeckt, dass es ein Getränk gibt, das sehr hochqualitativ zubereitet werden kann. Das ist schottischer Whisky. Und mich hat das immer schon interessiert. Ich war auch 99 das erste Mal mit meiner Frau in Schottland, habe so das Whisky-Paradies auf Islay, das ist eine Insel in den Inneren Hebriden, ganz südlich, also die nächste zu Irland, besucht. Und das habe ich natürlich in Schottland, in Durham genossen, dass wir dort ins Wohnmobil einsteigen konnten, 4, 5 Stunden fahren und dann waren wir irgendwo in der Wildnis in Schottland. Konnten dort am Strand campen, Lagerfeuer machen, mal eine Destillerie besuchen. Also das hatte schon Lebensqualität, das war nicht schlecht. Und einer meiner großen Coups, auf die ich wirklich stolz bin, die Physik, mein Fachgebiet, nennt man ja Heavy Flavor Physics. Und Heavy Flavor hat jetzt nichts mit Geschmack zu tun. Das ist aus irgendeinem Grund, aus irgendeiner Komik ist das eingeführt worden, das Wort Flavor, um die verschiedenen Quarksorten zu unterscheiden. Und Heavy Flavor wird auch für manche Whiskys zur Beschreibung vom Geschmack benutzt, insbesondere diese Whisky von dieser Paradiesinsel, die ich gerade erwähnt habe. Und ich wollte immer schon Kontakt mit einer der Destillerien aufnehmen und denen von dieser Doppeldeutigkeit erzählen, also dass die Heavy Flavor für ihr Produkt benutzen und wir für wirklich was fundamental Wissenschaftliches. Und 2016 habe ich das erste Mal geschafft. Wir waren dann bei Outback Distillery. Die fanden das lustig, haben uns den Konferenzort umsonst gegeben. Also die haben dort einen Seminarraum, der 30 Leute fasst, und wir durften da eine Woche lang Konferenz machen, sind von denen umsorgt worden. Am Abend durften wir auch was von deren Produkten probieren. Und diese Konferenz war gerade letzte Woche zum zweiten Mal, hatte die stattgefunden. Also sind wir nochmal alle nach Outback geflogen und hatten dort Heavy Flavor Quo Vadis durchgeführt.
Sehr gut. Und wissenschaftlich, also so ein Ortswechsel, man trifft ja neue Leute, und hat sich da irgendwas bei dir verändert?
Also das ist eine interessante Frage, weil mein, bei mir war schon immer so ein Wechselspiel zwischen Familie und Wissenschaft. Und ich hatte das in Regensburg wirklich sehr genossen. Ich bin in Regensburg auch wissenschaftlich gefördert worden und es war gut für meine Familie. Aber im Nachhinein muss ich schon sagen, dass die Ortswechsel, die bringen wissenschaftlich was. Man kriegt neuen Input. Ich weiß auch nicht, wie man das am besten in Einklang bringt. Aber meine Jahre, auch selbst wenn ich nur ein Jahr in München war, ein Jahr in Dortmund, das hat immer wieder neue Impulse gegeben, die ich in Regensburg dann nicht mehr erhalten habe, wo man einfach zu lange am gleichen Ort sitzt, schon weiß, was jeder macht. Und das war England natürlich auch wieder ganz mit diesem großen Teilchenphysik-Institut.
Ja, und dann warst du wie lange bei IPPP?
Ich war 8 Jahre im IPPP, dann, oder nach 7 Jahren kam der Ruf aus Siegen und wir hatten nicht lange überlegt, was wir machen sollen. Das Leben hat uns sehr gut in Großbritannien gefallen. Es gab ein paar Sachen an der Uni, am Unisystem, am angelsächsischen Unisystem, mit dem ich nicht so zufrieden war. Ich fand schon, dass dort die akademische Freiheit in gewissem Maße eingeschränkt wird. Ich fand es im Nachhinein, nachdem ich 8 Jahre in dem System war, also ich war auch externer Prüfer für andere Universitäten, habe dort das Physikprogramm überprüft. Und es ist schon eine starke Kommerzialisierung. Also dadurch, dass die knapp 10.000 Pfund pro Jahr für Engländer, 27.000 Pfund für Ausländer, da ist natürlich ein massiver wissenschaftlicher Druck, massiver wirtschaftlicher Druck da, die Studenten durchzubringen. Und das habe ich schon kritisch gesehen. Okay,
Aber
nach.
das, also sozusagen, das hört sich jetzt eher so an, als wäre das, wird das hauptsächlich die Lehre betreffen und vielleicht weniger die Forschung, oder hat das eben auch einen Impact auf die Forschung?
Forschung hatte ich jetzt, also direkt von dieser Kommerzialisierung hatte ich da keinen Impact gesehen. Forschung war generell das, wenn man das englische System mit dem deutschen System vergleicht, das deutsche ist sehr pyramidal. Also es gibt einen Lehrstuhlinhaber und dann ganz viele, eine große Armee an Leuten, die für den arbeiten. In Großbritannien war in der Teilchenphysik, in der Theorie, im Durchschnitt hat sich ein Postdoc auf 4 permanente Leute aufgeteilt. Also das wäre was, was in Deutschland unvorstellbar ist. Weiter hatte auf der anderen Seite war es deutlich einfacher in Großbritannien früh eine permanente Stelle zu bekommen. Also die Leute haben einen oder zwei Postdocs gemacht und dann sind die auch auf eine Lecturer-Stelle berufen worden.
Ja,
Während in
das
Deutschland
ist,
halt massiv ausgedippt werden, bis
weil
man an die Spitze gelangt.
du bist da auch schon irgendwie ein Paradebeispiel für sozusagen das englische System, ne? Du hast als Lecturer angefangen und dann als Full Professor aufgehört, oder?
Ja, wobei ich war auch relativ alt. Ich war 42, als ich nach England ging und hatte eigentlich auch schon relativ viel vorzuweisen. Also ich hatte deutlich mehr vorzuweisen als der typische Lecturer, der nach dem zweiten Postdoc anfängt. Deswegen ging das, also das wurde dann irgendwann gewürdigt und dann ging das auch relativ schnell mit den Promotionen.
Und dann 2020 bist du nach Siegen gekommen.
Genau, wir hatten, ich weiß noch, ich hatte am 28. Februar, da war der letzte Tag, an dem wir uns entscheiden mussten, nehmen wir das Angebot aus Siegen an oder nicht, was unglaublich attraktiv für mich war. Wir hatten morgens Familienrat gemacht, der große Sohn, der kleine Sohn, der große Sohn wollte überhaupt nicht. Das ist auch verständlich, der kam mit
Ja, klar.
8 nach England, hat dort die Zeit im Endeffekt bis 18 verbracht, weil er noch 2 Jahre länger blieb. Aber okay, im Endeffekt hatte der Familienrat am 18.02. beschlossen, es sei doch für die ganze Familie am besten, wenn wir das Angebot annehmen. Ich habe dann zugesagt und wollte eigentlich Ende März nach Siegen fliegen, um alles zu unterschreiben. Weil für Verbeamtung musste ich auch persönlich erscheinen. Dann kam Covid und sind erstmal die ganzen Flüge abgesagt worden. Man durfte nicht reisen. Und ich habe dann ein Zeitfenster Ende Juni bekommen und konnte dann kurz rüberfliegen, genau, alle Formalitäten unter Dach und Fach bringen. Und seit Juni bin ich offiziell in Siegen angestellt. Die ersten 2 Jahre bin ich dann noch zwischen Siegen und Durham gependelt. Das erste Jahr, weil ich einfach keine Möglichkeit hatte, ein Haus zu suchen. Also es gab keine Besichtigungstermine wegen Covid. Und das zweite Jahr haben wir dann noch drangehängt, weil mein großer Sohn, der hatte dann noch ein Jahr, um seine A-Levels, also das englische Abitur, zu beenden. Und ich dachte, im letzten Jahr ein Schulwechsel ist eigentlich nicht ganz zumutbar. Und ich hatte dafür die spannende Erfahrung, 2 Jahre lang in Zeiten von Covid und Brexit zu pendeln und hatte da viele interessante, nette Erfahrungen an der Grenze gemacht.
Ja, das kann man sich vorstellen. Brexit hat bei eurer Überlegung auch eine Rolle gespielt, oder?
Hat eine Rolle gespielt. Also wir wussten ja vorher nicht, ob wir in Großbritannien bleiben oder nicht. Also wir hatten uns auch um die britische Staatsbürgerschaft beworben, hatten alles gemacht, Bürgerschaftstest, Sprachtest, sonstige Sachen und haben die dann auch erhalten, um einfach sicherzustellen, falls wir in Großbritannien sind, dass wir dann nicht irgendwann ausgewiesen werden oder sonst was. Aber Brexit war sicher kein Argument, um in UK zu bleiben.
Und jetzt seit 2022, 2023 wohnt die ganze Familie in Siegen, oder?
Seit letzten Sommer wohnt mein kleiner Sohn, meine Frau in Siegen. Also der geht hier zur Schule, ist auch wieder gut integriert. Meine Frau hat hier auch ziemlich schnell während der Wohnungssuche, hat die bei der Wohnungssuche ein Jobangebot als Ärztin gekriegt, weil ein paar händeringend gesucht werden. Und mein großer Sohn, der will im Herbst Informatik studieren. Der hat ein paar Praktika gemacht, eins in München und eins hat er auch in Siegen. Wir haben da einen Spin-off von der Uni, die macht Quantencomputing. Und da war 3 Monate und habe bei denen Python programmiert.
Alles klar. Gut, ja, wir sind natürlich waren sehr froh, dass CRC, du bist ja irgendwie im Laufe der ersten Förderperiode dazugekommen. Gibt es auch sozusagen diese Möglichkeiten mit Lumpsum und allem Möglichen, dass man neue Neuzugänge auch unterstützt finanziell und dass die Leute Postdocs und Doktoranden einstellen können. Insofern waren wir alle froh um die Verstärkung. Ich würde jetzt hier nochmal eine kurze Pause machen und dann können wir nachher nochmal ein bisschen über Forschungsgebiet sprechen. Gut, wir sind zurück beim Podcast mit Alexander Lenz. Wir haben also jetzt über die Laufbahn in großer Ausführlichkeit gesprochen. Ich finde es immer sehr spannend, was die Leute alles durchlaufen haben und wo sie überall waren und was für Schwierigkeiten man hatte. Jetzt wollen wir ein bisschen über die Forschung reden und es geht ja prinzipiell um Elementarteilchenphysik. Ja, also grob gesprochen, dein Thema ist die Flavorphysik. Vielleicht kannst du einfach mal, ich werde. Du machst ja selber Outreach. Wenn man auf deine Webseite geht, dann sieht man sehr viele Outreach-Aktivitäten. Du bist auf Twitter aktiv. Du hast verschiedene Programme auch mit Studenten und Studentinnen zusammen und Postdocs aufgezogen. Von daher hast du so ein bisschen Erfahrung, glaube ich, über deine Forschung zu sprechen. Vielleicht kannst du einfach mal anfangen.
Genau, also ich würde jetzt eher mal weit ausholen, davon ausgehen, dass vielleicht auch ein paar jüngere oder weniger physikalisch begabte Leute zuhören. Also wir machen Elementarteilchenphysik. Das heißt, wir fragen uns, was sind die grundlegenden Bausteine von Materie, von allem, was es im Universum gibt. Okay, und wenn man so Bausteine hat, dann ist es wie mit einem Schachspiel. Wenn man beim Schachspiel nur die Figuren hat, ohne Regeln kann man auch nichts damit anfangen. Das heißt, die Regeln, das sind für uns die Kräfte, die Wechselwirkungen, die zwischen diesen Teilchen wirken. Mittlerweile hat man da ein relativ ausgefeiltes Gedankengebäude, das experimentell überprüft wurde. Das ist das sogenannte Standardmodell der Teilchenphysik. Und Elementarteilchen sind die Quarks und die Leptonen. Also wenn man ganz groß anfängt, man hat einen Wassertropfen, dann kann man irgendwie rausvergrößern, wird man dann irgendwann ein Wasseratom, ein Wassermolekül sehen, H2O, wird feststellen, da ist ein Wasserstoffatom, da ist ein Sauerstoffatom. Wenn man dann diese Atome vergrößert, sieht man, in der Mitte ist ein Atomkern. Draußen stimmt jetzt nicht ganz, aber vereinfacht gesagt, fliegen Elektronen rum. Und Elektronen, das sind schon mal Elementarteilchen nach heutigem Wissen. Die gehören zur Klasse der Leptonen. Leptos heißt leicht auf Griechisch. Und der Atomkern, der besteht aus Protonen und Neutronen. Und diese Protonen und Neutronen sind wiederum aus Quarks aufgebaut. Auch in erster Näherung stimmt nicht ganz, ist zum Beispiel ein Proton aus zwei Up-Quarks und einem Down-Quark aufgebaut. Also jetzt hat man so Elektronen und Quarks als fundamentale Bausteine der Materie und man hat Kräfte, die zwischen denen wirken. Und die relevanten Kräfte im Mikrokosmos ist eben die elektromagnetische Kraft, die ja, so Effekte wie Gewitter, die den ganzen Strom beinhaltet, den wir benutzen, um diesen Podcast zu hören. Man hat eine starke Wechselwirkung, ist eine starke Wechselwirkung, die aber nur eine kurze Reichweite hat, deswegen sehen wir die nicht im Alltag. Die bindet die Protonen und Neutronen zu den Atomkernen und die bindet auch die Quarks zu den Protonen und Neutronen. Und dann hat man eine schwache Kraft. Die ist zum Beispiel für die Energieerzeugung in der Sonne verantwortlich oder für radioaktive Zerfälle. Und die ermöglicht Übergänge zwischen den verschiedenen Quarks. Gravitation ist meistens irrelevant auf diesen kleinen Skalen. Okay, man hat jetzt festgestellt, es gibt nicht nur diese zwei Quarks, Up und Down, sondern da gibt es irgendwie schwerere Kopien. Die nächste Kopiegruppe wäre Charm und Strange. Und dann gibt es noch eine schwerere Kopie davon, das wäre Top und Bottom. Und was mein Fachgebiet ist, so Heavy Flavor Physics, da schaut man sich schwere Quarks an, eben das Bottom aus der dritten Kopie und das Charm aus der zweiten Kopie. Und warum macht man das? Weil beim Zerfall von diesen Bottom-Quarks treten Effekte auf, die mit einer relativ abstrakten mathematischen Symmetrie zusammenhängen. Die heißt CP-Symmetrie, hört sich jetzt super kompliziert an. Also C ist eine Ladungskonjugation und P ist eine Raumspiegelung. Und eigentlich würde man denken, okay, das ist nur eine mathematische Spielerei dieser Symmetrie. Aber die hat kosmologische Konsequenzen. Also wenn wir einen Urknall verstehen wollen, wenn wir verstehen wollen, wie ist da aus Energie Materie entstanden, naiv würde man denken, dass wenn ich Energie habe, dann kann nur eine gleich große Menge Materie und Antimaterie erzeugt werden. Also wie kann es sein, dass wir jetzt in einem Universum leben, das durch Materie dominiert ist, dann braucht man eben diese mathematische Symmetrie CP. Und diese CP-Effekte sind gemessen worden und man weiß, dass die beim Zerfall von B, von diesem Bottom-Quarks, besonders groß sind. Und deswegen versucht man, das so genau wie möglich zu untersuchen, um im ganz großen Endeffekt dann Hinweise auf das Universum als Ganzes zu kriegen. Zum Beispiel unsere größte Maschine momentan ist der Large Hadron Collider am CERN. Das ist eine riesengroße Maschine, 27 Kilometer Umfang, 100 Meter unter der Erde. Und da gibt es vier große Detektoren. Und einer davon, der heißt LHC-B, B für Bottom Quark. Und der versucht im Prinzip, diese Eigenschaften von Bottom Quark so genau wie möglich zu vermessen. Also das ist so ganz grob die Intention von meinem Forschungsfeld.
Und also, aber prinzipiell wird es vom Standardmodell beschrieben, diese
Die meisten,
CP-Messung.
genau, wir haben im Standardmodell haben wir eine Menge an CP-Verletzungen. Das wurde experimentell beobachtet, stimmt auch mit vielen Vorhersagen überein. Da gab es 2008 den Nobelpreis für Kobayashi und Maskawa dafür. Das Problem ist, wenn man sich jetzt kosmologisch anschaut, wie viel CP-Verletzung man brauchen würde, um die Existenz von Materie im Universum zu erklären, dann sieht man, die Menge im Standardmodell reicht nicht aus. Also man hat das Standardmodell, das ist eine super erfolgreiche Theorie, beschreibt Tausende von Observablen mit sehr hoher Genauigkeit, aber wir wissen, diese Theorie muss irgendwann erweitert werden. Unter anderem muss sie was erweitert werden, wo es mehr CP-Verletzung gibt. Und das ist jetzt so eins der aktuellen Forschungsgebiete. Wir versuchen, extrem genaue Rechnungen mit extrem genauen Messungen zu vergleichen. Wir hoffen, sogar eine Abweichung davon zu finden, weil diese Abweichung könnte vielleicht ein Hinweis darauf sein, wie man das Standardmodell erweitern muss. Und vielleicht könnte es uns auch erklären, wo denn diese fehlende Menge an CP-Verletzung steckt. Das Hauptproblem dabei ist die starke Wechselwirkung, weil das B-Quark tritt nicht frei auf, sondern ist immer gebunden. In sowas Ähnliches wie im Proton, wo drei Quarks gebunden sind. Oft ist es nur mit einem Antiquark in der Meson gebunden. Und wir müssen jetzt sicherstellen, wenn wir eine Abweichung vom Experiment, von unserer Vorhersage sehen, dass es nicht ein Problem von der starken Wechselwirkung ist. Die ist stark, deswegen ist es mathematisch schwierig, die zu behandeln. Und genau, bei den Vorhersagen müssen wir wirklich sicherstellen, dass wir die hadronischen Effekte unter Kontrolle haben.
Also das ist noch nicht so klar, ob man das wirklich versteht, diese hadronischen Effekte. Und man arbeitet daran, dass man sich sozusagen einig wird, dass die Theorie sozusagen richtig beschrieben wird, oder?
Es gibt verschiedene Arten von Zerfällen. Es gibt Zerfälle, wo ich am Anfang im Ausgangszustand Meson habe und am Schluss nur Leptonen. Die Leptonen
Meson. Meson ist ein gebundener Zustand.
Ist ein Quark-Antiquark, zum Beispiel ein B-Quark und ein Anti-Up-Quark oder ein B-Quark und ein Anti-S-Quark. Das kann zum Beispiel ein Elektron und das Antiteilchen vom Elektron Positron zerfallen. Das ist von der starken Wechselwirkung relativ einfach. Am Anfang habe ich so einen gebundenen Zustand, am Schluss habe ich was, was nicht stark wechselwirkt. Da sind die hadronischen Effekte sehr gut verstanden. Das sind sogenannte Zerfallskonstanten, die kann man auf dem Prozentbereich genau vermessen. Das nächst schwierige Problem ist, wenn ein gebundener Zustand in einen anderen gebundenen Zustand zerfällt, plus ein paar Leptonen. Schon ein bisschen aufwendiger. Wir sprechen dann von Formfaktoren. Und das Schlimmste ist, wenn ein Meson in ein gebundener Zustand in viele andere gebundene Zustände, dann wird es wirklich wüst. Das sind bei uns sogenannte nicht-leptonische Zerfälle. Das ist extrem dominiert von der starken Wechselwirkung. Da haben wir ein paar Ansätze, aber im gewissen Sinne tappen wir da zeitweise noch im Dunkeln.
Es gibt noch keine Standardlösung dafür, das zu behandeln.
Also man kann die Theorie der starken Wechselwirkung, heißt die Quantenchromodynamik, die kann man nicht exakt lösen. Was man jetzt machen kann, wenn man bei hohen Energien ist, dann ist diese Stärke der starken Wechselwirkung klein, dann kann man so eine Störungsentwicklung machen. Also ich habe einen führenden Term, der ist proportional zur Stärke und der nächstführende Term ist proportional zur Stärke Quadrat. Wenn jetzt die Stärke 0,1 ist, erwarte ich, dass mein führender Term 0,1 ist. Der zweite Term wäre 0,1 Quadrat, also 0,01, ein Hundertstel, der wäre unterdrückt. Dann macht diese Entwicklung, wo ich Kopplung Quadrat, Kopplung hoch 3, die macht Sinn, weil scheinbar immer die Korrekturen werden immer kleiner. Bei den Bindungseffekten von der starken Wechselwirkung kann es aber auch sein, dass die Kopplung 1 ist. Dann ist der erste Term 1, der zweite ist 1 Quadrat, ist immer noch 1, der dritte ist 1 hoch 3, immer noch 1. Das heißt, diese unendliche Summe von Termen, die wird nicht kleiner, sondern die bleibt groß. Da macht es überhaupt keinen Sinn. Da muss man sich jetzt neue Methoden überlegen. Wir nennen das so nicht perturbative Methoden. Und eine Möglichkeit davon besteht, den Raum und die Zeit zu diskretisieren, also einen kontinuierlichen Raum anzunehmen, sondern einzelne Stichpunkte und das dann mit riesigen Computersimulationen numerisch zu lösen. Das ist die sogenannte Gitter-QCD. Als ich nach Siegen gekommen bin, habe ich den Oliver Witzel aus USA geholt und der macht jetzt bei uns in Siegen Gitter-QCD.
Da sind wir schon beim anderen Thema. Ich meine, die Sachen, die machst du ja also zum größten Teil nicht allein. Was sind so die wichtigsten Leute, mit denen du zusammenarbeitest, sozusagen, so deine Haupt-Co-Autoren oder?
Also das variiert natürlich mit der Zeit. Also ich Diplomant, Doktorand war, habe ich viel mit dem Uli Nierste gemacht. In Regensburg war ich dann in der Gruppe von Volodya Braun, habe mit Volodya viel publiziert. Und in Durham, okay, da habe ich dann langsam meine eigene Gruppe aufgebaut. Als ich nach Siegen kam, habe ich auch drei Leute aus Durham mitgenommen. Das war ein Postdoc, eine Doktorandin und ein Level-4-Studenten, also was vergleichbar ist mit einem Bachelor-Studenten. Und hier in Siegen habe ich dann noch ein paar Leute dazu bekommen und mit denen arbeite ich hauptsächlich. Also ich habe hier Senior-Kollegen, keine Ahnung, Thomas Mandl, Ido Bell, Thorsten Feldmann, mit denen diskutieren wir und jeder hatte dann eine Gruppe von Postdoktoranden, Doktoranden, Masterstudenten, die wir auch bespaßen müssen und damit die meiste Zeit verbringen.
Und also, wenn du jetzt so zurückschaust auf deine Karriere, wo würdest du sagen, so vielleicht eine oder zwei persönliche Sternstunden, so Sachen, wo du sagst, darauf bin ich besonders stolz?
Es gab ein paar, also eins, was mir total viel Spaß gemacht hat, das war irgendwie 2009 oder 2010. Da hatte ich in Regensburg eine Vorlesung über BSM-Modelle. Also BSM heißt Beyond Standard Model, wenn man über, theoretisch spekuliert, wie könnte man denn das Standardmodell erweitern und warum? Und ich hatte ein paar Diplomanden und Doktoranden, ich glaube, das waren 4 oder 5 Leute aus Regensburg in der Vorlesung. Und ich dachte mir, okay, die einfachste, uninteressante, naive Erweiterung vom Standardmodell ist, wenn man statt diesen drei Verdoppelungen von den Quarks auch noch eine vierte hat, sogenannte Fourth Generation. Und im Endeffekt haben sich die Übungsaufgaben aus dieser Vorlesung, das sind daraus zwei Publikationen geworden, wo jeder so 150, 200 Zitate hat. Also wir hatten da entdeckt, dass in der Literatur viele vereinfachte, irreführende Annahmen gemacht werden und dass es eigentlich deutlich spannender ist. Und wir hatten dann so in diesem Zeitraum zum Revival von diesen vierten Generationen Theorien beigetragen. Allerdings muss ich sagen, nachdem dann das Higgs entdeckt wurde, konnte man beweisen, dass wenn man das Standardmodell nur um eine perturbative vierte Familie erweitert, dass man dann diese Möglichkeit ausschließen kann. Aber das fand ich irgendwie eine schöne Idee, weil es war eine Vorlesung, waren Übungsaufgaben, extrem gute Studenten und am Schluss konnte man zwei Publikationen erstellen, die relativ viel Anklang in der Community fanden.
Wir sind zurück, Alexander Lenz im Podcast. Und jetzt am Schluss wollte ich nochmal so ein paar irgendwie so andere Themen ansprechen, die irgendwie im Laufe der Karriere und in der Wissenschaft allgemein ja so eine Rolle spielen. Wir haben schon einiges davon diskutiert, es ist schon einiges zur Sprache gekommen. Das eine ist eben diese Vereinbarkeit von Familie und Beruf, das irgendwie in der Wissenschaft schon wirklich ein kompliziertes Thema ist. Erstens haben wir keine geregelten Arbeitszeiten. Ich sehe es bei mir selbst. Oft arbeiten wir bis spät in die Nacht und am Wochenende. Und insbesondere eben, das ist einfach unsere akademische Laufbahn ganz oft mit Umzügen und sowas verbunden. Haben wir bei dir schon gehört. Also, sagen deine Frau ist Ärztin in Siegen, hat sie ein Hast du schon erzählt, hat sie einen relativ schnellen Job gefunden. Über England beispielsweise haben wir gar nicht geredet. Wie ist es da? Ich meine, man braucht ja auch eine Arbeitsgenehmigung oder Arbeitserlaubnis. Damals war Großbritannien noch in der EU. Ich weiß nicht, wie sich das entwickelt hat oder wie das dann überhaupt bei dir war und was so deine Meinung dazu ist.
Also das wäre prinzipiell gut möglich gewesen, was sie dann für uns sehr negativ herausgestellt hat. Meine Frau ist Fachärztin für physikalische Medizin und Rehabilitation und diese Spezialisierung gibt es nicht in Großbritannien. Also sie ist so ein Bindeglied zwischen Chirurg und Physiotherapeut, ist in Deutschland nochmal ein Facharzt eingesetzt. In Großbritannien gibt es das nicht, damit sieht das System auch nicht vor, dass dafür Geld bezahlt wird. Jetzt hatte meine Frau teilweise im Krankenhaus gearbeitet, hat dann neurologische Reha gemacht, aber das ist etwas, wie wenn wir beide statt Elementarteilchenphysik Kernphysik machen müssen. Da sind wir nicht wirklich qualifiziert, haben vielleicht auch keine Lust dazu, das zu machen. Und so war das auch. Also meine Frau kommt eher so aus dem Sport, da haben die Leute eine Verletzung, die werden wieder gesund. Jetzt neurologische Reha, das waren halt oft Patienten, die haben massive Nerven-Gehirnschädigungen und die werden nicht mehr gesund. Also es ist ein ganz, damit muss man auch mental klarkommen, ist ein ganz anderes Patientengut. Und das hat sie dann auch wieder aufgehört, weil sie gesagt hat, zum einen kann sie nicht Facharzt, das heißt Consultant-Level arbeiten, also Bezahlung war viel schlechter. Und zum anderen hätte sie einen Beruf machen müssen, den sie eigentlich nicht gewählt hat. Die hatte, in Regensburg hatte sie ihre eigene Arztpraxis und hat nebenbei immer schon Gesundheitsseminare für große deutsche Firmen in schönen Wellness-Hotels gemacht und das hat sie beibehalten. Also sie ist dann in regelmäßigen Abständen aus England nach Oberbayern geflogen, hat die Seminare weitergemacht und dann hat sie parallel dazu wieder so eine Selbstständigkeit in UK aufgebaut als Art Physiotherapeut, wobei sie Ärztin war, aber sie wollte gern Leute auf dem Gebiet behandeln. Und das hat sie dann in kleinerem Rahmen selbstständig durchgeführt. Nach Siegen, aber da muss ich sagen, meine Frau hat Wohnung gesucht und ist bei der Wohnungssuche, war noch ein Zwischenmieter drin, das war der neue Chefarzt der Anästhesie, der hat gefragt, was machen Sie? Ja, Fachärztin für bla bla bla, Zusatzausbildung, Schmerztherapie. Der hat gesagt, versprechen Sie mir, Sie kommen nächste Woche zu mir. Der hat sofort einen Job bekommen und konnte Konditionen festlegen. Also der Rückwechsel war deutlich einfacher. Auf der Seite meiner Frau war es in England auch, wir hatten überlegt, soll man es machen, soll man nicht. Und wir hatten ja die große Tochter, die sie während dem Medizinstudium hatte, und da hatte sie relativ wenig, nicht weniges, aber zumindest sie konnte sich nicht exklusiv auf die Tochter konzentrieren. Und in England hat sie genossen, dass sie dann mit den Jungs einfach viel Zeit hat, gerade auch während der Eingewöhnungsphase ins englische System. Also im Endeffekt ist sie, glaube ich, jetzt auch mit der Entscheidung sehr zufrieden, wie es gelaufen ist. Es ist halt immer, man muss immer Kompromisse schließen. Also es ist schwierig, alles zu haben. Und im Nachhinein war es für uns, vor allem für die Familie, eine gute Entscheidung. Also wir sind auch sehr froh, denn die Jahre in England verbracht zu haben und wir sind auch froh, jetzt wieder in Deutschland zu sein, zumal zum einen unsere große Tochter, die hat jetzt zwei Kinder, also jetzt sind die Enkelkinder, unsere Eltern leben noch, die werden auch älter und da ist ja auch schön, wenn man nicht immer einen Flug braucht, um einmal schnell zu denen zu kommen.
Ja, gut, es kann auch anders laufen, ne? Es gibt Leute, die einfach dann nicht mehr zurück nach Deutschland kommen können und vielleicht auch gerne wollten. Das ist einfach eine schwierige Situation auch in der Wissenschaft. Du hast ja auch am Anfang schon erwähnt, dass du ein Athlet bzw. Artist hobbymäßig bist und das fast hauptberuflich gemacht hättest. Wie sieht es da aus? Thema Work-Life-Balance?
Das ist bei uns ein sehr intensives Thema, aber nicht, weil nicht wegen Work-Life-Balance. Also meine Frau und ich kommen beide aus dem Leistungssport. Meine Frau war DDR-Meisterin im Kunstturnen und ich war viele Jahre in der zweiten Bundesliga im klassischen Gewichtheben. Wir hatten dann so Partnerakrobatik, also Hebefiguren aufeinander angefangen. Es ist dann immer intensiver worden. Also während Promotion waren wir zum Beispiel bei Wetten, dass oder wir hatten eine 14-tägige Japan-Tournee gemacht, sind da finanziert worden, um an verschiedenen Orten Auftritte zu machen. In Regensburg hatten wir das weitergemacht. Da waren wir an der Uni vom Hochschulsporttrainer. Wir hatten eine Gruppe mit 50 Schülern, die zweimal in der Woche zu uns kamen. Wir hatten auch viel Benefizveranstaltungen gemacht, also in Regensburg hatten wir insgesamt eine halbe Million für krebskranke Kinder gesammelt. Da gab es, es war in Zusammenarbeit mit der lokalen Zeitung, gab es ein Projekt, das hieß Stars unter der Zirkuskuppel. Da mussten wir irgendwelche Regensburger Prominente in ein Zirkus-Act einbauen und jeder wollte natürlich sehen, wie sich der oder die Prominente bei dem Act anstellt. Die Firmen haben relativ viel Geld beigesteuert und da kam dann ja eine halbe Million über 4 oder 5 Jahre für krebskranke Kinder zusammen. Das machen wir auch immer noch. In England hat man dann mit den beiden Jungs Vierernummern gemacht, zum Beispiel Akrobatikauftritte zum Thema Harry Potter. Damit sind wir in München aufgetreten, in Edinburgh, Gott weiß was. Und das hat die Familie auch immer sehr zusammengeschweißt, weil wir nebenbei, es stimmt, also ich habe auch weit über 50 Stunden Arbeitszeit pro Woche, aber wir haben 4, 5 Mal pro Woche ein gemeinsames Training. Wir arbeiten dann an Projekten, sei es jetzt ein Auftritt. Also der nächste große Auftritt ist am 18. Juli in Siegen, wo wir mit zwei Physikern, die eine klassische Piano-Ausbildung haben, eine öffentlichkeitswirksame Veranstaltung machen. Meine Frau und ich machen Akrobatik und die zwei Pianisten spielen live dazu.
Nicht schlecht. Da habt ihr euch gefunden. Also ihr habt euch aber nicht über die Akrobatik gefunden. Das war mehr Zufall, oder?
Meine Frau und ich?
Ja.
Doch, wir haben uns klassisch in der Turnhalle kennengelernt.
Also, alles klar, gut.
Ich habe die Frau gesehen, die Doppelsalto am Boden springen kann. Das habe ich vorher noch nie gesehen.
Und da hast du gesagt, mit der mache ich meine Hebefigur.
Sie war von meinen Hebeleistungen begeistert. Also das war eine Win-Win-Situation.
Sehr gut. Gut. Und dann nochmal ein ganz anderes Thema, das ich nochmal anschneiden möchte. Ich meine, du hast Erfahrung jetzt sozusagen mit dem deutschen Forschungssystem, du hast Erfahrung mit dem britischen Forschungssystem. Ich weiß noch, also sozusagen, wenn man eine Zeit lang im Ausland ist, dann sieht man einfach andere Kulturen auch sozusagen in der Forschung oder sonst irgendwas. Ich habe mir immer gedacht, prinzipiell könnten viele, eigentlich alle Kulturen irgendwie voneinander lernen. Wie würdest du sagen, könnten die deutsche Forschungskultur von der britischen lernen und umgekehrt?
Das ist für mich jetzt relativ schwierig zu beantworten, weil sowohl meine jetzige Gruppe, also ich glaube, wir haben momentan keinen deutschen Postdoktoranden, als auch die Gruppe am IPPP, die waren extrem international. Also im IPPP gab es zwei Briten im Staff
Aber es
und
geht auch so ein bisschen, mir geht es auch ein bisschen so darum, um Forschungsförderung beispielsweise.
Forschungsförderung war im gewissen Sinne ähnlich. Also in Deutschland haben wir ja BMBF oder DFG. In Großbritannien gab es STFC. Wir hatten uns im IPPP auf den großen IPPP-Grant beworben. Das war ein Volumen, was zum Beispiel unserem SFB entspricht. Auch von der Bewerbung relativ ähnlich. Also im Prinzip hat jeder im IPPP bisschen mehr als eine Stelle dafür bekommen, ist auch ein Umfang, was wir hier im SFB von den Leuten haben. Also wie gesagt, da habe ich gar nicht so sehr den Unterschied gesehen. Was ein bisschen mehr in Großbritannien kam, was ich auch kritisch sehe, war dieses ständige Evaluieren. Also die haben da einen großen Prozess, der heißt REF, Research Excellence Framework, und die haben massivste Energien reingesteckt, versuchen, unsere Forschungsleistung einfach zu quantifizieren, also auf eindimensionale Zahlen runterzubrechen, was natürlich immer schwierig ist. Und da sind Ressourcen verschwendet worden, wo ich dachte, okay, das Ergebnis wusste vorher schon, wer irgendwie besser ist oder schlechter, und das wussten die anderen auch. Ich hoffe, dass da Deutschland nicht nachziehen wird in dieser Richtung.
Okay, ich glaube, wir sind soweit durch. Ich habe alle Themen, die ich mir notiert habe, angesprochen. Ich glaube, das war ein sehr guten Eindruck von deiner Laufbahn, deiner Forschung und deiner Person, glaube ich. Und ja, und da möchte ich mich bedanken dafür, für das ausführliche Gespräch. Und
Danke, Robert.
wir sehen uns ja dann beim nächsten SFB-Meeting spätestens.
Ja gut, freue mich schon.
Alles klar.
Also,
Tschüss,
ciao.
Alex. Tschüss.
Dieser Podcast wurde gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft über den Sonderforschungsbereich Transregio 257 P-Cubed H. Particle Physics Phenomenology after the Higgs discovery.